Wenn man, Moment, so, wenn wir im Fernsehen einen Film schauen, dann gibt es ja oft einmal vorher so eine kleine Werbung und ich möchte es auch machen. Ich möchte jetzt vor der Predigt mit einem kleinen Werbeblock beginnen und zwar möchte ich Werbung machen für die Bibelstelle, über die ihr eigentlich predigen sollt. Die Stelle steht im Johannes im ersten Kapitel. Es geht darum, dass der Philippus Jesus gerade kennengelernt hat und das Erste, was er macht, nachdem er Jesus kennengelernt hat, ist, dass er zum Nathanael geht und wir lesen, wie er dann ein Gespräch mit dem Nathanael führt. In dem Gespräch sagt er zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Und an der Stelle könnte man sich die Frage stellen, und das ist eine Frage, die ich in die Hauskreise mitgeben möchte, ja, wen haben wir eigentlich gefunden? Ich meine, wir werden nicht von Mose und den Propheten reden, dazu haben wir wenig Bezug und auch die Leute, mit denen wir reden, haben dazu wahrscheinlich keinen Bezug. Also eine interessante Frage, wen haben wir eigentlich gefunden? Wir können nur den verkünden, den auch wir gefunden haben. Philippus redet weiter, Jesus, den Sohn Josefs. So weit, so gut, kein Problem und jetzt kommt's, den von Nazareth. Und da nimmt der Philippus Anlauf und hupft richtig mit beiden Beinen ins Fettnäpfchen. Okay, das hat er richtig versemmelt. Das hätte er sich sparen können, dass er das mit Nazareth erwähnt. Da reißt er Fass auf ohne Boden. Und es kommt, wie es kommen muss. Nathanael spricht zu ihm, was, Nazareth? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wir wissen doch, dass der angekündigte Messias eigentlich aus Bethlehem kommen sollte. Philippus, das, was du glaubst, ist naiv. Das, was du glaubst, das hat Widersprüche. Das, was du glaubst, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Problem, das der Philippus in der Situation hat, das Problem haben wir auch oft, oder? Dass wir irgendwo in unserem Glauben, wir erzählen davon oder irgendwas, und auf einmal geht irgendwer her und sagt, hey, eigentlich ist das ein völliger Blödsinn, das ist ja Widerspruch. Und du stehst da und denkst dir, irgendwie hat er eh recht. Ja gut, der Philippus hat das Problem gehabt, dass er zu wenig Hintergrundwissen gehabt hat und das Problem haben wir ja auch oft. Aber manches Hintergrundwissen kann man sich ja gar nicht aneignen. Aber jetzt kommt der Philippus-Trick. Der Philippus diskutiert gar nicht. Der Philippus geht her und sagt, komm und sieh. Er kontert die Diskussion, die der Nathanael da aufmacht, kontert er mit einer Einladung. Okay, einladen statt diskutieren, das ist sein Trick und die Einladung ist deswegen cool, weil sie sich gar nicht auf Diskussionen einlässt und weil sie ganz geschickt die Verantwortung abgibt. Der Nathanael bringt den Philippus, den naiven Philippus in eine Erklärungsnot, der Philippus weiß nicht mehr aus, aber er gibt den Ball ab an den, dem er eigentlich gehört und sagt, Nathanael, was du mit der Information machst, ist deine Sache. Komm, schau's da an. Und die Einladung fordert heraus, sich selbst zu überzeugen. Die Einladung lässt aber auch die Freiheit abzulehnen. Und wenn wir auf die Einladung von Philippus schauen, dann sehen wir, dass er nicht zu einer Ideologie oder zu einem Verein einlädt, sondern zu einer Person. Soweit ein paar Gedanken für den Hauskreis. Das sind so, denke ich, die praktischen Anwendungen, die man aus diesem Text mitnehmen könnte, über die man diskutieren könnte. Wer nicht in einen Hauskreis geht, kleine Ohrwerbung, schaut euch das an. Das erste Mal ist gratis. Ich verkündige die gute Nachricht von Christus einladend. Das ist das Thema von unserer Predigt. Jetzt geht's los. Jo. Genau. Die Predigt ist ja Teil von einer Predigtserie. 6 Wochen lang haben wir Predigten gehabt, die unter dem Haupttitel gelaufen sind, 42 Tage für meine Freunde. Und wir befinden uns heute am Ende von Woche 5, das heißt, eine Woche kommt noch, aber das heute ist die letzte Predigt. Und deswegen, weil das eben so ein 6-Wochen-Projekt ist und wir schon 5 haben, möchte ich die Einleitung meiner Predigt nennen, schon 35 Tage für meine Freunde oder ein kleiner Rückblick. Dementsprechend das Ende, noch 7 Tage für meine Freunde oder ein kleiner Vorausblick. Und dazwischen machen wir kurz die Predigt. Wir beginnen mit einer kleinen Geschichte, der ich den Titel gegeben habe, Der alte Mann und die Einladung. Dann kommt noch eine kleine Geschichte mit dem Titel Die üblen Verbrecher und die Einladung. Dann kommt wieder eine Geschichte, da möchte ich den Titel noch nicht ganz verraten, aber ich sage euch, sie endet mit den Worten und die Einladung. Und dann kommt ein interessanter Punkt, nämlich du und die Einladung. Und der letzte Punkt, die begnadigten Verbrecher und das Einladen. Das ist so der grobe Plan für die Predigt. Schon 35 Tage für meine Freunde. Ich möchte jetzt was machen, was normal der amerikanische Geheimdienst macht. Ich möchte einen Telefonmitschnitt da zeigen. Und zwar ist das letzten Sommer passiert. Da hat mich der Maurits angerufen und ich verrate euch ein bisschen was von unserem Gespräch. Ich hoffe, ich darf das. Der Maurits ruft an und sagt, du Simon, wir werden das 42-Tage-Projekt wiederholen. Also für alle, die das nicht wissen, wir haben das vor einem Jahr schon mal gemacht. Wir wiederholen das. Und ich denke mir, geh bitte nicht schon wieder. Ist manchen so gegangen, weiß ich. Nicht nur mir. Ich habe es nicht gesagt. Der Maurits hat weitergeredet und hat gesagt, wir wiederholen das Projekt deswegen, weil wir glauben, dass Gott das von uns möchte. Und ich denke mir, geh bitte, wozu schon wieder? So ungefähr, mehr verrate ich nicht von dem Gespräch. Aber das war mein Gedanke. Und ich habe mir die Frage gestellt, wozu schon wieder? Die Frage hat mich beschäftigt. Na gut, jeder, der im österreichischen Bildungssystem groß geworden ist, weiß, wiederholen tun wir das, was beim ersten Mal nicht genügend war. Zumindest was mein Leben betrifft, kann ich sagen, ja, könnte sein, dass Gott das deswegen möchte. Also aus der Predigtserie habe ich mir nicht so viel mitgenommen, wie es vielleicht sein hätte sollen. Ein anderer Grund, warum Gott vielleicht möchte, dass wir das wiederholen, ist, um uns wegzubringen von einem Projektdenken. Wegzubringen von einem 42-Tage-Hackerl nächstes Projekt hin zu einem langfristigen Verhaltensänderung. Das waren die Gedanken, die ich vor einigen Wochen dazu gehabt habe. Und dann habe ich geschaut, um was es eigentlich in unseren Predigten gegangen ist. Und das hat mich total fasziniert. Ich muss dazu sagen, das war nicht so abgesprochen. Die erste Predigt, das war schon noch abgesprochen, was ich jetzt sage, die erste Predigt war unter dem Titel von Jesus überzeugt. Die zweite Predigt ist darum gegangen, Ängste zu überwinden und wenn man sich's durchgedacht hat, konkret um die Angst zu glauben. Die dritte Predigt ist um Investition gegangen. Die vierte Predigt ist darum gegangen, von Gottes Liebe überwältigt zu sein oder zu werden. Und die fünfte ist davon gegangen, von Gott zu erzählen. Und alle Predigten haben eins gemeinsam gehabt, nämlich die Kernaussage. Und das hat mich fasziniert. Wir werden von Jesus überzeugt durch die Begegnung mit Gott. Wir überwinden unsere Ängste durch die Begegnung mit Gott. Wir investieren in die Begegnung mit Gott. Wir werden von Gottes Liebe überwältigt durch die Begegnung mit Gott. Und wir erzählen von Gott, nachdem wir ihm begegnet sind. Es ist irgendwie immer um die Begegnung mit Gott gegangen und auf die Frage, wozu schon wieder dieses Projekt, ja, Themenverfehlung oder Führung, Fragezeichen, auf die Frage, wozu schon wieder dieses Projekt, ist, denke ich, eine Antwort, dass Gott uns zwischen den Zeilen zurufen wollte oder vielleicht nur mir, ich weiß nicht, wie ihr das auch so empfunden habt, begegnet's mir. Sucht's mich. Geht's weg von irgendwelchen Strategien und Methoden und was auch immer. Es geht um die Begegnung mit Gott. Und das ist die Voraussetzung. Das sind viele Baustellen. Und ich denke, wenn wir nicht bereit sind, an diesen Baustellen zu arbeiten, dann brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken über das Einladen machen. Aber ich möchte mal ausgehen davon, dass wir dazu bereit sind und jetzt über das Einladen reden. Die erste Geschichte. Der alte Mann und die Einladung. In der Geschichte geht es um einen alten Mann, der unfassbar reich ist. Er hat alles, was er sich je erträumen konnte. Sein ganzes Leben lang hat er den Reichtum angehäuft. Kein Preis war ihm dazu zu hoch und keine Handlung zu gewissenlos. Und jetzt ist er unvorstellbar reich. Aber doch, wenn wir uns den Mann näher anschauen, dann stellen wir fest, der ist zutiefst unglücklich. Der ist schwerstens depressiv. Der hat im Leben alles verloren, was ihm je irgendwas bedeutet hat. Und jetzt sitzt er da und wartet eigentlich nur mehr auf seinen Tod. Und eines Tages kommen Gesandte aus einem fernen Land und sie stürmen zu diesem Mann und sie bringen ihm eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, eine unglaubliche Einladung. Aber die Einladung ist so unglaublich, dass der Mann sie nicht glauben kann. Er schüttelt den Kopf. Er kann nicht glauben. Aber was machen die Gesandten? Die Gesandten hören nicht auf, davon zu erzählen. Und am Ende spricht die Einladung für sich. Der Mann beginnt zu glauben. Er gewinnt neue Begeisterung. Man könnte meinen, ein Toter würde aus dem Leben würde aus den Toten auferstehen. Der Mann nimmt die Einladung an. Und von da weg hat er nur mehr ein Ziel im Leben. Dieser Einladung zu folgen, dort anzukommen, wohin er eingeladen wurde. Alles, was ihm einst wertvoll war, achtet er jetzt als Dreck. Er will dorthin, wohin er eingeladen wurde. Und auch wenn die Anreise beschwerlich ist, schafft er es dorthin und am Ende ist er zutiefst glücklich. Die zweite Geschichte handelt von den üblen Verbrechern und der Einladung. Würden die üblen Verbrecher vor einem österreichischen Gericht stehen, dann würde man ihnen wahrscheinlich mildernde Umstände zusprechen. Man würde versuchen zu argumentieren, dass sie eigentlich nur deswegen üble Verbrecher sind, weil sie eine schwere Kindheit gehabt haben. Sie sind in einer kaputten Familie groß geworden, sie sind ungerecht behandelt worden, sie waren ihr Leben lang ungeliebt. Kein Wunder, dass die unzufrieden waren. Kein Wunder, dass die voller Hass waren. Und doch, das tragische Verbrechen, das sie eines Tages begehen, begehen sie ganz bewusst, ganz willentlich, ganz überlegt. Und nach dem Verbrechen folgt eine ausgeklügelte Vertuschungsaktion. Und dann ein Leben in geheimer Schuld. Jahrelang leben sie mit dieser Schuld. Nie kommt das Ganze ans Tageslicht. Vielleicht haben sie Albträume, vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen. Sie kriegen mit, welche Konsequenzen ihr Verbrechen hat. Teilweise. Und vielleicht haben sie diesen Wunsch, Tag für Tag das Ganze ungeschehen machen zu können. Aber es nutzt nichts. Sie müssen damit leben. Und dann eines Tages kommt es, wie es kommen muss. Die Sache kommt ans Tageslicht. Und ihr ehemaliges Opfer ist jetzt plötzlich einer der mächtigsten Männer der Welt. Und da stehen sie vor ihm. Und ich denke, keiner von uns kann nachempfinden, was die Verbrecher in dem Moment gefühlt haben. In dem Moment, wo ihnen klar geworden ist, dass es jetzt wahrscheinlich nur mehr ganz wenige Stunden bis zur öffentlichen Hinrichtung sind. Die Wahrheit, die ans Licht gekommen ist, wird garantiert ihren Tod bedeuten. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die unglaubliche Einladung des mächtigsten Mannes. Anstatt sie zu verurteilen, begnadigt er sie. Er lädt sie ein, zu leben. Zwei tragische Geschichten mit Happy End. Hollywood-Stoff vom Feinsten. Man könnte meinen, die Geschichten sind zu schön, um wahr zu sein. Und doch sind sie wahr. Wir finden die Geschichte in der Bibel. Ich möchte dir den Titel geben, der alte Mann, die üblen Verbrecher und die Einladung. In der Bibel finden wir es in 1. Mose 45 unter dem Titel Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Der Text ist relativ lang und da ein Beamer relativ klein. Wir werden unmöglich den ganzen Text jetzt durchgehen können. Aber was man vielleicht erkennt am Beamer ist, es gibt da blaue Passagen und rote Passagen in dem Text. Die blauen Passagen sind hauptsächlich an alle diejenigen gerichtet, die von sich wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Und die roten Passagen sind hauptsächlich an diejenigen gerichtet, die nicht wissen, dass sie Kinder Gottes sind oder wissen, dass sie nicht Kinder Gottes sind oder gar nicht wissen, was Kinder Gottes sind. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Gut. Wir wollen den Text gemeinsam durchschauen. Die Vorgeschichte zu dem Text ist, dass im Land Kanaan eine Hungersnot geherrscht hat und dass der alte, verbitterte Mann Jakob verzweifelt nach einer Lösung gesucht hat. Er hat seine Söhne, die üblen Verbrecher, nach Ägypten geschickt, um dort Nahrung zu kaufen. Und in Ägypten stehen sie jetzt vor dem Großvisier, der für die Nahrungsausgabe zuständig ist. Und sie haben keine Ahnung davon, dass dieser Mann in Wirklichkeit ihr kleiner Bruder Josef ist, den sie vor vielen Jahren in die Sklaverei nach Ägypten verkauft haben. Jetzt ist er der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Und jetzt kommt unsere Geschichte. Er gibt sich ihnen zu erkennen. Ich habe da Teile rausgelassen. Wir haben nicht die Zeit, dass wir das Ganze durchlesen. Ich behaupte jetzt einfach einmal, dass der Kontext trotzdem stimmt. Ihr dürft es gerne prüfen. 1. Mose 45, lest euch die Stelle nochmal durch. Im Raum steht Josef, vor ihm seine Brüder, rundherum irgendwelche Diener. Und jetzt ruft Josef: Lasst jeder Mann von mir hinausgehen. Und das heißt weiter, so stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Josef schickt alle hinaus. Die Erkenntnis, wer er ist, ist eine absolut persönliche Erkenntnis. Da ist nicht die große Runde versammelt. Und er gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Wie reagieren die Brüder? Eigentlich müssten sie ja sagen, super, cool, Josef, Glück gehabt, oder? Er ist derjenige, der für die Nahrungsausgabe zuständig ist in einer Zeit, wo wir Hunger haben, praktisch. Nur blöd, dass sie es mit Josef ziemlich verscherzt haben. Die Brüder konnten nicht antworten, sie waren bestürzt vor ihm. Völlig zu Recht. Sie hätten ihn probiert umzubringen. Sie waren bestürzt vor ihm. Und Josef erinnert sie dran. Er sagt: Burschen, ich bin's, der Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Todesangst. Aber jetzt kommt das Unglaubliche. Josef begnadigt seine Brüder. Seid nicht bekümmert, ruft er ihnen zu. Und er redet von Gottes großem Plan. Von dem Plan, dass Gott das alles in der Hand hat, dass Gott vorgehabt hat, ihn nach Ägypten zu schicken. Warum? Um das Leben zu erhalten, um ihr Leben zu erhalten für eine große Rettung. Gott hat ihn zum Vater des Pharao gemacht, zum Herrn seines ganzen Hauses, zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Gottes großer Plan. Und Josef spricht eine unglaubliche Einladung aus. In dem Text, wo ich sie markiert habe, spricht er sie direkt an einen Jakob aus oder lässt sie an einen Jakob ausrichten. Aber im Kontext sehen wir, dass sie auch den Brüdern gilt. Kommt zu mir, zögert's nicht. Und der Pharao kriegt Wind von der ganzen Sache und er spricht zu Josef: Ich will euch das Beste des ganzen Landes Ägypten geben. Und der Pharao sagt weiter: Seid nicht betrübt wegen eures Hausrates. Alles, was ihr einst verehrtet, achtet es für lauter Schaden. Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was euch da erwartet. Und die Brüder ziehen los, wir werden uns das später noch anschauen, um ihren Vater, den Jakob, einzuladen. Sie reden von ihm, sie erzählen ihm von der ganzen Sache. Und vom Jakob heißt es: Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte nicht. Ja, was machen wir, wenn das Herz kalt bleibt und irgendwer nicht glaubt? Die Brüder haben weitergeredet. Und dann passiert's. Als Jakob die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen. Also der Josef hat eine Menge Zeug mitgeschickt. Und Jakob hat diese Macht, die Zeichen der Macht und Herrlichkeit des Sohnes gesehen. Und in dem Moment, wo er das sieht, heißt's, lebte sein Geist auf. Neues Leben. Und ich stelle mir vor, dass er im nächsten Moment aufgesprungen ist, wo er schreit: Genug, mein Sohn lebt, er glaubt. Und die Folge von dem Glauben ist einfach: Ich will hinziehen und ihn sehen. Es gibt nichts anderes mehr in seinem Leben, was dem Jakob so wichtig ist, wie seinen Sohn zu sehen. Alles, was ihm einst so wertvoll schien, der ganze Gewinn, dem er so lange nachgejagt ist, ist auf einmal unwichtig. Fassen wir zusammen. Erstens, Josef hat sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Zweitens, seine Brüder waren bestürzt und zwar mit Recht. Drittens, Josef hat seine Brüder begnadigt und Gottes großen Plan aufgezeigt. Josef hat sie zu sich eingeladen. Der Pharao war interessanterweise gleicher Meinung mit diesem Josef und hat ein Leben im Überfluss versprochen. Der Pharao hat sie ermutigt, alles zurückzulassen. Als Jakob von der Einladung hört, glaubt er nicht. Aber dann sieht Jakob die Zeichen von Josefs Macht und Herrlichkeit Und da lebt er auf und beginnt zu glauben. Und sein neues, sein einziges, sein höchstes Ziel ist, zu Josef zu kommen. Du und die Einladung. Ich möchte nochmal daran erinnern, rot war die Farbe, also die rote Gruppe, das ist nichts Politisches. Die rote Gruppe sind diejenigen, die von sich nicht behaupten würden, Kinder Gottes zu sein. Und an die ist das jetzt gerichtet, hauptsächlich. Frage. Jagst du wie der Jakob selbstsüchtigen Wünschen hinterher? Vielleicht schon dein ganzes Leben lang? Suchst du den Reichtum wie er oder sind es irgendwelche anderen Sachen? Hast du schon erkannt oder spürst du irgendwie, dass dich das nicht glücklich machen wird? Und kann es sein, dass deine wahren Wünsche in Wirklichkeit völlig unerreichbar sind für dich? Dass du genau in dem Problem steckst wie der Jakob. Das, was ihm was bedeutet hat, das kann er nicht erreichen. Jakob hat nach Ägypten müssen, um seinen Hunger zu stillen. Du musst dafür zu Gott. Es führt kein Weg daran vorbei. Josef hat sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Jesus möchte sich dir zu erkennen geben. Die Brüder waren bestürzt. Jesus zu erkennen wird auch dich bestürzen. Warum? Weil genau wie die Brüder sich Josef gegenüber verschuldet haben, hat sich jeder einzelne von uns Gott gegenüber verschuldet. Und wenn wir vor Jesus stehen und wenn wir ihn erkennen, dann müssen wir miterkennen, dass das unsere Todesstrafe bedeutet und dass wir kein Recht haben und keine Möglichkeit vor diesem Jesus zu bestehen. Fast kein. Josef hat seine Brüder begnadigt. Er hat Gottes großen Plan aufgezeigt. Und auch Jesus begnadigt. Und er hat Gottes großen Plan erfüllt. Wie Josef ist Jesus erniedrigt worden. Wie Josef ist Jesus verkauft worden. Im Gegensatz zu Josef ist Jesus nicht nur fast gestorben, sondern er ist ganz gestorben. Warum? Um uns begnadigen zu können. Zur großen Rettung. Und wie Josef die Brüder zu sich einlädt, lädt Jesus auch zu sich ein. Wie der Pharao ein Leben im Überfluss versprochen hat, verspricht auch Gott ein ewiges Leben im Überfluss. Wie der Pharao ermutigt, alles zurückzulassen, fordert auch Jesus uns auf, alles zurückzulassen. Als der Pharao von dieser Einladung hört, glaubt er nicht. Die Frage ist, glaubst du dieser Einladung Jesu oder hältst du den Sohn für tot, so wie es Jakob getan hat? Was passiert dann? Jakob sieht die Zeichen von Josefs Macht und Herrlichkeit. Siehst du die Zeichen von Jesu Macht und Herrlichkeit? Wenn nicht, dann schau dich um in dem Raum. Da sitzen lauter Leute, die freiwillig sagen, dass Jesus ihr Herr ist. Weil sie gemerkt haben, dass er sie liebt. Wenn das kein Zeichen von Macht ist, was dann? Und wenn du die Zeichen von Jesu Herrlichkeit nicht sehen kannst, dann würde ich am Nachmittag einen kleinen Spaziergang im Wald empfehlen. Als Jakob diese Zeichen sieht, lebt er auf, er beginnt zu glauben. Glaubst du dieser Einladung Jesu? Jesus verspricht denen, die glauben, neues Leben. Jakobs einziges Ziel ist es, zu Josef zu kommen. Was ist dein höchstes und einziges Ziel? Könntest du diese Worte singen, alles, was mir einst so wertvoll schien, was die Welt verehrte als Gewinn, achte ich für nichts, lauter Schaden nur, leer und wertlos im Vergleich zu dir, dich erkennen, Jesus, dir nahe sein, das ist mein höchstes Ziel. Habe ich jetzt erspart, dass ich es vorsinge. Noch immer sind wir bei der roten Gruppe. Und du denkst da jetzt vielleicht, wenn du solche Sätze liest, ja Gott, das kann ja keiner singen, oder? Und damit spielt sie geschickt den Ball der blauen Gruppe zu, weil die haben das nämlich vorher gesungen. Und wir sollten uns eh die Frage stellen, ob wir das wirklich singen können. Das ist eine berechtigte Frage. Schauen wir uns an, was für die blaue Gruppe in unserem Text steckt. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Er begnadigt sie und er beauftragt sie. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Josef schickt sie los andere einzuladen. Und was sollen sie ihm sagen? Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Du sollst nahe bei mir sein, ich will dich versorgen. Das ist die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die Einladung, die die Brüder dem Vater ausrichten sollen. Und bevor er sie losschickt, erinnert er sich noch einmal dran, wen sie da wirklich vor sich haben, dass sie das nicht vergessen unterwegs. Und siehe, eure Augen sehen, dass es mein Mund ist, der zu euch redet. Und wenn sie dann unterwegs sind Richtung Kanaan und der eine sagt, du, vielleicht war das gar nicht der Josef, der hat schon ziemlich ägyptisch ausgeschaut, kann der andere sagen, doch, wir haben es gesehen, wir haben es erlebt, das war Josef, der da zu uns geredet hat. Daran erinnert er sie. Und er sagt weiter, berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Der Pharao, wir haben das vorher schon gehört, kriegt das Ganze mit und jetzt mischt er sich ein. Er geht zum Josef und sagt, du aber hast den Befehl, deinen Brüdern zu sagen, tut dies, nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Der Pharao unterstreicht diese Einladung noch einmal. Er ist völlig einer Meinung mit Josef. Und er befiehlt dem Josef, diese Einladung umsetzen zu lassen. Und auf Befehl des Pharao gibt der Josef seinen Brüdern Wegzehrung mit auf den Weg. Wagen und Wegzehrung. Und dann beschenkt er sie. Er gibt ihnen Wechselkleider, er gibt ihnen Silber, er beschenkt sie. Und ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel beladen mit dem besten Ägyptens und 10 Eselinnen beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf dem Weg. Ist interessant, das ist ein völlig bedingungsloses Geschenk. Unabhängig davon, ob sie zurückkommen oder nicht, unabhängig davon, wie gewissenhaft sie ihren Auftrag ausführen, sie kriegen einmal Silber. Cool. Und dann, bevor sie sich endgültig verabschieden, sagt er ihnen, ereifert euch nicht auf dem Weg. In anderen Übersetzungen steht, fürchtet euch nicht. Er spricht ihnen Mut zu. Sie ziehen los, sie kommen zu ihrem Vater zurück und sie berichten ihm, Josef lebt. Er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und vorher haben wir schon gesehen, Jakob glaubt nicht. Das kann nicht sein, dass dieser Josef noch lebt. Wie soll es denn das geben? Sie stoßen auf Unglaube. Wie reagieren sie? Sie reden weiter. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Sie haben einfach alles erzählt, was sie erlebt haben. Ohne großartig nachzudenken. Und als Jakob dann die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, da hat er zu glauben begonnen. Fassen wir auch das zusammen. Josef drängt seine Brüder. Drängt sie dazu, andere einzuladen. Und sie sollen diesen anderen, in dem Fall den Vater, ausrichten. Gott hat mich, Josef, zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, Jakob, zögere nicht. Du sollst nahe bei mir sein, ich will dich versorgen. Josef erinnert seine Brüder, wen sie vor sich haben. Sie sollen Josefs Herrlichkeit und ihr Erleben bezeugen. Josef rüstet sie zu ihrer Aufgabe aus. Josef beschenkt sie bedingungslos. Josef fordert sie auf, keine Angst zu haben. Und die Brüder berichten und bezeugen, was sie erlebt haben. Im Endeffekt überzeugen aber die Zeichen der Herrlichkeit und nicht die Argumente. Und dann, das sehen wir in der Geschichte nicht mehr in dem Kapitel, da müsst ihr jetzt weiterlesen, um das zu prüfen, aber sie ziehen dann gemeinsam nach Ägypten. Die begnadigten Verbrecher und das Einladen. Jeder da herinnen, der von sich behauptet, ein Kind Gottes zu sein, kann sich mit dieser blauen Überschrift identifizieren. Wir wissen, dass wir begnadigte Verbrecher sind. Josef hat seine Brüder gedrängt einzuladen. Sie sollten ausrichten, dass Josef der Herr über ganz Ägypten ist, dass Jakob zu Josef herabkommen soll und nicht zögern soll dabei, dass Jakob Josef nahe sein soll und dass der Josef den Jakob versorgen möchte. Auch Jesus beauftragt uns einzuladen. Und wir sollen auch verkünden. Wir sollen verkünden, dass Jesus der Herr ist, nicht nur über ganz Ägypten, sondern über alles. Wir sollen verkünden, dass zu ihm umgekehrt werden soll, dass man nicht zögern soll, zu ihm zu kommen. Er will, dass wir in ihm bleiben, dass wir nahe bei ihm sind und er will uns versorgen. Er ist unser Hirte und uns wird nichts mangeln. Wie Josef seine Brüder erinnert hat, wen sie vor sich haben, so können wir immer wieder beten, dass Jesus uns nicht aus den Augen verlieren lässt, wer er ist. Die Brüder sollen bezeugen, was sie von Josefs Herrlichkeit gesehen haben und was sie bei ihm erlebt haben. Wir sollen bezeugen, was wir von Jesu Herrlichkeit erkannt haben und was wir mit ihm erlebt haben. Josef rüstet seine Brüder für ihre Aufgabe aus. Auch Jesus rüstet uns zu unserer Aufgabe aus. Josef beschenkt seine Brüder bedingungslos. Auch Jesu Gnade ist unabhängig davon, wie gut wir unseren Einsatz leisten. Josef fordert seine Brüder auf, keine Angst zu haben. Auch Jesus spricht uns Mut zu. Die Brüder berichten und bezeugen, was sie erlebt haben. Berichte und bezeuge ich, was ich erlebt habe? Bin ich jemand, der rausgeht, der Jesu Einladung ausspricht? Und im Endeffekt sind es die Zeichen der Herrlichkeit, die überzeugen, nicht die Argumente. Und interessanterweise nicht nur den Jakob. Ich stelle mir vor, wie die Karawane dann nach Kanaan zieht, beladen mit Schätzen Ägyptens und Reichtum. Und jeder, der sieht Zeichen der Herrlichkeit. Das war der Wille des Pharaos, dass jeder, der das sieht, sieht, wie herrlich der Josef ist und wie herrlich dieses Reich ist. Sind es die Zeichen der Herrlichkeit, die andere im Endeffekt überzeugen, oder bin's ich? Halte ich mich für den großen Überzeugungskünstler? Gemeinsam zieht die Gruppe zurück nach Ägypten. Und auch wir sind gemeinsam auf dem Weg zu Jesus. Vielleicht haben wir nicht immer einheitliche Vorstellungen, wie das Ziel genau ausschauen wird. Vielleicht sind wir uns nicht immer eins darüber, wie die Reiseroute genau läuft. Vielleicht drängeln sie manche vor, weil sie lieber vorn gehen würden. Vielleicht streiten manche darüber, wer was tragen muss und was tragen darf. Und das Gepäck vom anderen ist viel leichter wie meins. Vielleicht lassen sie manche dauernd ablenken und wir müssen sie dauernd daran erinnern, was eigentlich unser Ziel ist. Und vielleicht brauchen manche dauernd irgendwo eine Pause. Aber wir gehen gemeinsam. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns brauchen. Jeden Einzelnen. Noch 7 Tage für meine Freunde. Wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, ich weiß nicht, ob ihr das unterstreichen könnt, dass der rote Faden in den Predigten bis jetzt der eine war. Es geht um die Begegnung mit Gott. Und auch in unserem heutigen Text geht es um die Begegnung mit Gott. Zu Jesus einzuladen können nur die, die selbst eingeladen worden sind, die ihm begegnet sind. Das ist die praktische Anwendung für heute. Ganz egal, ob du in der roten oder blauen Gruppe bist, suchen wir die Begegnung mit Gott. Alles, was mir einst so wertvoll schien, was die Welt verehrte als Gewinn, achte ich für nichts lauter Schaden nur, leer und wertlos im Vergleich zu dir. Dich erkennen, Jesus, dir nahe sein, das ist mein höchstes Ziel. Jakobs höchstes Ziel war es, dem Josef nahe zu sein. Unser höchstes Ziel sollte es sein, Jesus nahe zu sein. Und wir lassen uns immer wieder gern ablenken. Aber ich denke, es ist ein Prozess, wo wir hinarbeiten dürfen. Und dann noch eine praktische Anwendung für die nächsten 7 Tage. Ab in den Hauskreis. Dort wird das Ganze noch einmal durchgekaut. Dort machen wir uns in kleinen Gruppen Gedanken darüber, wie das Ganze wirklich praktisch ausschauen kann. Und jeder, der nicht in einen Hauskreis geht, bitte probiert es einmal aus, dann könnt ihr euch später nicht vorwerfen, dass ihr es nie probiert habt. Und dann laden wir unsere Freunde zu Jesus ein. Nicht zu einer Ideologie, nicht zu einem Verein, sondern zu einer Person. Das Ganze ist kein Projekt, was in 7 Tagen zu Ende sein wird, weil nach den 7 Tagen werden noch 7 Tage kommen und dann wieder 7 Tage und wieder 7 Tage. Und das sollte uns eigentlich bis zum Ende unseres Lebens begleiten. Und mit dem Gedanken möchte ich enden. Und es sollte jetzt Zeit sein, gemeinsam zu beten. Danke mal Gott für die große Einladung, die er uns gemacht hat. Bedenke mal, was es ihn gekostet hat, uns einzuladen. Und sag mal Danke dafür. Es wird dann noch eine Folie mit Gebetsanliegen kommen, für die wir auch beten können. Ihr könnt leise beten, ihr könnt laut beten, wie ihr das wollt. Aber bitte diejenigen, die laut beten, so laut, dass es jeder hört.